Erzählturbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und mit Pete.
Hallihallo. Hallo. Was geht ab?
Eine weitere Geschichte geht ab, also die, hoffentlich die vierte und letzte Folge zu Karl Osbergs Schwarzer Regen. Das geht ab, 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 ab.
Das war cool, oder?
Die 70er haben angerufen, sie wollen ihre Geräusche zurück.
Das ist ja die Rheinkirmes, die angerufen hat und ihre Geräusche zurückhaben will.
War da jetzt nicht irgendwie ein fieser Unfall?
Ja, irgendwas mit Feuerwerk und Leute verletzt.
Ah, stimmt, ja, da ist ein Feuerwerkschnipsus umgekippt und hat Leute erschossen, ja.
Ja, genau, irgendwie doof. Sowas.
Sollen das lassen da?
Ja, die hatten auch vorher eine Drohnenshow, das war wohl cooler.
Ja, Drohnenshows sind ja das, der neue heiße Scheiß. Wird auch Zeit,
sind ja auch cooler. Also,
ja, wird Zeit, dass dieses 14. Jahrhundert Schwarzpulver in die Luft schießen mal abgelöst wird.
Also ich finde ja tatsächlich noch irgendwie so die öffentlich organisierten, zentral gesteuerten und dann irgendwie auch hübschen Schießveranstaltung ein ganz fairer Kompromiss für alle die irgendwie noch Schwarzpulver zerschießen wollen. Im Gegensatz zu dem, was wir, wenn wir zum Jahresende hin machen, sagen, ha ja, lass uns einfach allen Leuten Sprengstoff geben und den sollen die einfach völlig ohne Regeln und irgendeine Kontrolle zünden. Ja, ja, wir schreiben ab 18 drauf, aber wir wissen alle, spätestens ab 12 wird damit halt fröhlich rumgeballert.
Ja, wir sind uns völlig einig. Dagegen sind alle organisierten, also Großfeuerwerke, sehr viel besser. Also ohne Zweifel und Frage. Aber selbst die, also wahrscheinlich, also auch eine, ich frage mich, ob wir zum Jahresende demnächst jeder mit seiner eigenen Drohne rumfliegt, um irgendwie bunte Lichter zu machen. Aber selbst dann wäre die groß organisierte Version sehr viel besser.
Ja, nee, aber ich meine jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen, wir machen nur noch groß organisierte, klar, in einer perfekten Welt gäbe es das nicht, aber ich verstehe den Reiz auch so ein bisschen. Und wir hätten halt jetzt bei uns in der Gegend, hätten wir dann halt 3 Feuerwerke im Jahr, die zentral organisiert sind. Da kann ich irgendwie ganz gut mitleben.
Ja. Und natürlich haben die was, ne? Wenn die dann noch am besten, also wirklich am coolsten finde ich es ja, wenn die dann noch zu Musik gebaut wurden, dann kann das super cool sein.
Macht dann auch Laune und da wären wir halt schon. Also dann hättest du, wenn du nur noch diese Zentralen hast, hast du irgendwie einen so einen Fall, irgendwie jetzt waren es 19 Leute verletzt. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal beim Kirmes-Feuerwerk sowas passiert ist. Wahrscheinlich irgendwie 1000 Jahre her. Dieses, wir ballern einfach selber rum, sind ja jedes Jahr, kennen die Zahlen nicht, aber ein Vielfaches mehr.
Also mach mal für Deutschland locker 2-0 an die 19.
Ja, siehst du. Und das sind halt die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer
klar.
ist ja dann entsprechend höher.
Hast du dich schon mal verletzt mit Krawum, Feuerwerk, Böller?
Nein.
Ja, sein können.
Nö. Aber ich habe immer sehr wenig Feuerwerk benutzt.
Ja, ich komme ja vom Dorf und da sind ja so Feuerwerks, also oder nee, Feuerwerk nicht, sondern Böllerschlachten üblich. Und in einer von denen habe ich mal so eine Verbrennung an der Hand abgekriegt.
Fies. Ja, also ich komme ja auch vom Dorf, also jetzt nochmal anderes Dorf als bei dir, aber auch vom Dorf. Wir hatten keine Böllerschlachten mehr, zum Glück. Aber ich war halt auch immer geizig. Ich habe es nicht eingesehen, Geld dafür auszugeben, um irgendwie zu böllern. Stand ich dann immer irgendwie rum und meistens hatten ja alle anderen außer mir mehr Material, als sie in irgendeiner Form wegfeuern konnten. Also habe ich halt, wenn ich dann Lust hatte, irgendwas zu zünden, das auch noch zünden können.
Boah, ich fand Silvester, also es gab Jahre, da fand ich Silvester super, weil es halt eine sehr gute Business Opportunity war. Wir hatten ja Polen in der Nähe, wo das Zeug halt 20% von dem gekostet hat, was es in Deutschland gekostet hat. Und besser war, weil unreguliert.
Also bist du rübergefahren, hast du jede Menge davon gekauft und ist weiter.
Hast es dann irgendwie leicht Gewinn bringt, vertickt und hattest damit deinen eigenen Spaß drin. War halt illegal.
Ja, ich hätte halt,
musstest immer dich vor den Grenzern in Acht nehmen, aber irgendwas ist
ja
immer.
Ja, und meine Strategie wäre dann halt einfach alles zu verkaufen und nicht, ne, es ist wie mit Drogendealern, wenn man halt seine eigene Ware konsumiert, ist das problematisch.
Ja, du hättest nur vertickt, okay, verstehe.
Also ich fand auch immer Böller, die einfach nur Krach machen, irgendwie langweilig.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das immer so gesehen, aber jetzt sehe ich das auch so, ja.
Also nein, ich fand's schon so ein bisschen reizvoll, so die ersten 3 Böller, die du geworfen hast. Und dann war es halt langweilig. Es sei denn natürlich, man hätte irgendwelche Dinge in die Luft gejagt, das haben wir halt aber nicht gemacht.
Echt?
Und die Raketen, die du kaufen kannst für den Heimgebrauch, sehen halt auch nicht besonders cool aus. Und dann zündest du ja immer eine. Und das sieht dann auch nicht cool aus. Also es ist ja erst cool, wenn irgendwie 50 auf einmal explodieren. Aber das kriegst du ja nicht hin im Home-Setup.
Wir hatten diesen einen Klassenkamerad, der hatte irgendwie Zugang zu, ich weiß nicht wie und woher, aber der hat diese Lunden kilometerweise zur Verfügung und da haben wir tatsächlich solche Sachen gebaut und irgendwie 12 Raketen miteinander verbunden, zeitlicher Abstand getimt und solche Sachen gemacht.
Ja, das ist natürlich cool. Also dann wird halt ein Schuh draus, ne? Aber das ist dann, ja, sinnhaftes und irgendwie koordiniertes Feuerwerk, dann irgendwie Action machst.
Ja, oder du nimmst halt 100 D-Büller und du schaust mal, was das mit so einer Regentonne macht.
Wie habt ihr die alle auf einmal angezündet? Ah, mit der Lunte.
Ja, neu verkabelt sozusagen.
Warte mal kurz, ich habe da einen Schreihals.
Alles klar, naja. Wir hatten lange keine Mitfolgenwerbung mehr. Machen wir da mal.
Deine Bewertung macht einen Unterschied für die Erzählturbine.
Hier ist er wieder.
Yay.
So, hier ist er wieder und da ich vergessen habe, worüber wir gesprochen haben, lass uns doch ans Eingemachte gehen.
Das klingt vernünftig. Rückschau also dann?
Ja, letzte Folge haben wir inhaltlich überhaupt nichts gemacht, daher sind wir immer noch da, wo wir in der vorletzten Folge waren. Und wenn ihr das vergessen habt, hört euch die Rückschau der Folge davor an. Im Wesentlichen können wir sagen, wir sind in einem aus Sicht des Buches Zukunftsszenario oder des Autors, als er es geschrieben hat, aus unserer Sicht dann doch in einer Rückschau in einer alternativen Realität, in der Karlsruhe weggebombt worden ist und das zu logischerweise großen sozialen Spannungen geführt hat. Und jetzt versuchen wir gerade rauszufinden, wer, warum, wieso das getan hat.
Genau, wir haben so eine kleine Aktionsgeschichte mit unserem Freund Lennart, der auf seine alte Schulfreundin, was zufällig die Millionärsfrau von Benz ist, getroffen ist und die ist in so einer bisschen einer prekären Lage, weil sie glaubt herausgefunden zu haben, dass Benz schuld an dem Atomanschlag ist und weswegen die beiden jetzt eine Nacht in einem Hotel verbracht haben, um sicher zu, um quasi sie aus der Schusslinie zu nehmen und ihre Sicherheit zu gewährleisten. So, das ist genau die Stelle, an der wir wieder einsteigen und in exakt dieser Nacht brechen jetzt auch die medial und von einer rechtspolitischen Kampagne gesteuerten Hass und Hetze und alles Böse im Menschen bricht jetzt aus. Es gibt in dieser Nacht über 280 Brandanschläge auf alle Arten von irgendwie arabisch wirkenden Veranstaltungen. Schlägertrupps finden sich auf der Straße und als am Morgen sich sozusagen die Nebel lüften, gibt es hunderte von Toten, sowohl Skinheads als auch Opfer, deren Gewalttäter dieser Angriffe. Also ist im Prinzip so eine Art Hasswelle, die da losbricht in einem ungeahnten Ausmaß. Und genau in diesen Morgen hinein fährt Lennart eben mal nach Hause, um Sachen und Geld zu holen und erfährt dabei, dass Fabienne, die Frau, deren Kind er gerettet hat und die ihn davor bewährt hat, zum Totschläger zu werden, dass die zum Beispiel auch in ihrem Laden überfallen wurde. Chaos und Gewalt aller Orten und die Polizei und Staatsmacht weiß nicht so richtig, worauf sie als erstes reagieren soll und wieso genau. Aber all das interessiert Lennart jetzt relativ wenig. Der muss weiter den Täter fangen, weil er ist jetzt überzeugt, dass Benz das ist. Und jetzt will er erstmal sozusagen aufräumen. Ne? Der hatte ja ursprünglich auch ein Hotelzimmer, weil er gerade auf so einer Spionagetour war und da sein Equipment ist weg, ist alles ausgeräumt. Dann fährt er zurück in das, da wo er Benz Frau zurückgelassen hat, denn die geht nicht ans Telefon. Und als er dort ankommt, da wartet deren Liebhaber Pavlov, was ja die rechte Hand von Benz ist, mit einer Schusswaffe auf ihn.
Oh oh.
Stellt sich raus, weil er es uns erzählt, also dieser Pavlov, dass er auch nachts der Einbrecher war, der die beiden da hochgeschreckt hat. Und er sucht aber immer noch, und das ist der Lichtschimmer, der sucht immer noch Bens Frau. Die ist nämlich weg.
Okay. Wo ist sie? Hä?
Ja, das wissen wir nicht.
Hä?
Aber es wird aufgelöst, denn der bekommt einen Anruf, also Pavlov, und da hört Lennart jetzt nur, ach, ihr habt sie gefunden, super. Und dann haut er einfach ab und lässt Lennart da in dem Raum stehen. Da ist also Action und es gibt halt für den Leser weiter Futter zu der Theorie, dass Benz mit dem gesamten Anschlag der gesamten Sache was zu tun hat, wenn dann jetzt schon so quasi Sprenzken gemacht werden, um eine mögliche Aufdeckung zu verhindern oder zumindest wirkt. Auf einer ganz ähnlichen Spur ist auch unsere liebe Journalistin. Die verfolgt jetzt nämlich die Theorie, dass für das Attentat und also den Atomanschlag auf Karlsruhe nicht irgendwie eine isolierte Zelle verantwortlich ist, sondern dass da mehr und eine größere Verschwörung dahinter steckt.
Okay.
Und die stochert jetzt rum, wie man das als gute Journalistin macht, ne? Bei all ihren Kontakten, also Polizei, Innenministerium, Verfassungsschutz und so weiter. Aber von den allen bekommt sie nur die kalte Schulter gezeigt. Niemand will mit ihr reden. Naja, und dann denkst du sich, okay, ich versuch's mal über eine andere Schiene, nämlich so über die Bombe selbst. Ne? Was ist das für eine Bombe? Was weiß man vielleicht, wo das Material dafür herkommt und so weiter? Da geht's jetzt zum Experten und da erfährt sie, dass es zum Beispiel für eine iranische Quelle zu groß war. Ihr Experte geht davon aus, dass es halt eine sowjetische sein muss. Und ja, wie wir alle wissen, die 90er waren ein Ausverkauf sowjetischer Militärbestände. Das wird auch hier wiederholt. Und ja, auf dem Schwarzmarkt geht halt alles. Müsste es halt Milliardär sein, um sowas zu kaufen. Aber wenn du das nötige Kleingeld hast, dann kriegst du sowas wohl. Was halt für den Leser wieder sagt, ja, wir haben es ja jetzt verstanden, der Benz war es. Wissen wir ja jetzt.
Also war er es nicht.
Nee, war er nicht? Okay, wir gucken mal.
Nein, du bist jetzt zu offensichtlich. Also auch du erzählst es jetzt so offensichtlich und willst es in die Richtung so treiben. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay, ja.
Außer es ist natürlich jetzt so ein Double Bluff, weißt du? Um mich auf die falsche Fährte zu kriegen.
Oder vielleicht ist es auch ein Triple Bluff. Nee, warte, ich vielleicht sag dir, was ist das? Penta Bluff.
Vielleicht ist es auch ein Kansas City Shuffle.
Ach, du musst es wieder kompliziert machen.
Hä? Kompliziert. Kansas City Shuffle ist, wenn alle nach links gucken, kommst du von rechts.
Das passt nicht in die Bluff-Logik. Das wäre nur ein einfacher Bluff.
Aber ein besonders guter.
Erzähl einfach weiter.
Schön, dass das, ja, cool.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was jetzt sozusagen nochmal so im Umfeld passiert, also auch dieser Gewaltausbruch. Darauf wird jetzt auch natürlich medial reagiert und zwar hier kennen wir schon von unseren Faschopolitikern. Es gab ja diesen einen Verstrahlten, der dann so eine Rede gehalten hat mit, ne, ich brenne für Deutschland und so. Und der ist jetzt,
ja,
und der ist jetzt, naja, gekidnappt ist der falsche Begriff, aber also dessen Story wurde jetzt vollständig von den Faschos gekapert. Mhm. Ja, also wenn man den jetzt, also der liegt im Sterben, ne? Aber wenn man den jetzt nochmal irgendwo auftreten lässt, dann ist er halt von Parteisoldaten und Parteiflaggen umhüllt und ne, ständig legt man ihm Parolen, deutschtümelnde Parolen in den Mund und so. Und die machen die jetzt zu einem Märtyrer. Und das ist auch, was eben diese Gewaltspirale ausgelassen hat. Was auch besonders krass in dem Buch beschrieben wird, ist, als der dann im Sterben liegt, da braucht man halt die Bilder seines Sterbens noch, die bringt man dann halt auch ins Fernsehen. Aber natürlich interessieren sich diese Parteibonzen da einen Scheiß für den Typen selbst.
Ja.
Und das wirklich Traurige an der Stelle ist, dass in seinen letzten Minuten ihm das auch klar wird. Aber nichtsdestotrotz ist sein medial ausgeschlachteter Tod halt der Auslöser für diese Unruhen oder für die Anschläge, der Ausbruch der Gewalt. Und das Ganze wirkt halt alles sehr inszeniert. Und das ist halt der eigentliche Hint, den uns der Autor auch gibt, wenn wir später drauf kommen, wozu das alles überhaupt gut ist. Aber wir gehen zurück zu dem Versuch rauszufinden, ob Benz es jetzt ist oder nicht, indem wir uns weiter anschauen, was Lennart so treibt. Und der versucht jetzt, Frau ihm gesagt hat, dass wenn Benz irgendwelche Unterlagen dazu hat, dann sind die in seinem Arbeitszimmer, in seinem Safe. Und die versucht er jetzt zu bekommen.
Ja.
Aber er steckt im Stau.
Nicht dein Ernst.
Ja, es ist halt immer so Banalitäten. Und während er da quasi den Typ vor sich anmault, mit war du Idiot, bekommt er einen Anruf von Bens Frau. Die meldet sich jetzt bei ihm und die ist abgehauen, weil sie ohne ihn Angst hatte, weil es ja auch schon den Einbruch da gab. Das heißt, man wusste schon, wo sie ist. Deswegen ist sie einfach 3 Hotels weitergezogen.
Ja, okay.
Ne, die versteckt sich weiter und damit ist er jetzt beruhigt, kann so ein bisschen Stress rausnehmen, kommt dann irgendwann trotz Stau halt bei Benz in der Villa an. Hatte ja von der Frau irgendwie auch den Schlüssel und den Zugangscode, also kommt da rein. Tada, entgegen ihrer Ansage ist allerdings Benz zu Hause.
Das scheint ungünstig.
Das ist ungünstig, aber ich meine jetzt, wenn man schon mal so weit gegangen ist, dann kann man auch direkt weitergehen. Also, was tut unser lieber Lennart? Zieht eine Waffe und bedroht Benz und sagt, öffne den Safe. Und jetzt muss ich die Szene so vorstellen, dass dieser Militär, für den ist ja ein völlig random Einbrecher, ne? Sagt, öffne sie den Safe. Und der redet halt so beruhigend auf ihn ein, macht halt genau aus dem Lehrbuch, was man machen soll, kommt allen Forderungen nach und macht halt diesen Safe auf.
Mhm. Da ist nichts.
Ja, und dann...
Ist nichts drin.
Wir werden gar nicht erfahren, ob da was Lustiges drin ist. Was wir kriegen, ist so ein Dialog. Benz redet halt auf Lennart ein mit so beschwichtigenden Worten. Ja, die Ereignisse in Gaza haben uns alle aus der Bahn geworfen. Ich habe auch Freunde verloren und so weiter. Und Lennart sieht aber nur noch rot. Ne? Der hat sich jetzt komplett in diese Idee, dass Benz das ist, reingeschaltet und ist jetzt eigentlich dabei, den zu erschießen. Das ist der Moment, wo wir erfahren, dass er das als Polizist schon mal gemacht hat und dass es das war, was ihm am Ende seinen Job gekostet hat, weil es so semi gerechtfertigt war.
Mhm.
Und wir und auch Lennart wären nicht so richtig erfahren, ob jetzt dasselbe nochmal gemacht hätte. Denn sie werden sozusagen vom Gong gerettet. Und der Gong ist diesmal Pavlov, der kommt nämlich jetzt in den Raum gestürzt, worüber sich Benz erstmal sehr freut, Lennart nicht so sehr. Und völlig verwirrenderweise ist jetzt auch Benz Frau dabei, die kommt jetzt auch rein. Und jetzt kriegen wir den Twist, nämlich von Bens Frau. Die sagt, ernsthaft, Lennart, du hast ihn nicht erschossen? Ich habe das so schön aufgesetzt, ich habe erwartet, dass du ihn erschießt.
Ha, ich wusste es. Also ich wusste, dass er es nicht war.
Also Benz wird jetzt auch nicht mehr sonderlich viel tun, denn seine Frau nimmt Lennarts Waffe und erschießt ihn.
So nämlich.
Ja, mit Handschuhen. Sie sagt, ne, und Pavlov und sie sagen jetzt, na gut, ist nicht ganz gelaufen, wie wir es vorhatten, aber anyway, erschießen wir den jetzt halt mit deiner Waffe, geben ihm die Waffe zurück, natürlich ohne weitere Patronen, und sagen, ah, er hat meinen Mann erschossen, wir rufen jetzt die Polizei. Wir haben den überrascht hier, wie er gerade einbrechen wollte, sie sehen ja auch, der Safe ist offen, und dann hat er einfach, ohne dass wir es verstehen, warum, meinen Mann erschossen, ist das nicht traurig, nehmen Sie den bitte fest, das ist jetzt die Story.
Und das zieht auch wahrscheinlich.
Ja, würde ich auch sagen. Und du hast natürlich recht gehabt, es gab nie Dokumente in diesem Safe, die zeigen, dass Benz das gekauft hat, weil er das nicht war. Generell hat diese ganze Chose überhaupt rein gar nichts mit dieser Atombombe zu tun. Nein, hier geht es wirklich um das Verhältnis zwischen Benz und seiner Frau, der Liebesaffäre der Frau mit der rechten Hand von Benz, und die wollen einfach nur das Vermögen haben. Und es kommt jetzt halt so, wie es kommen muss, ne? Die Polizei kommt, nimmt Lennart halt mit.
Ja.
Und jetzt kommen endlich so ein bisschen unsere beiden großen Storylines zusammen, denn das Ganze wird von Falla beobachtet, die ja immer noch auf ihrer Recherchetour ist. Die ist im Auto, die hat nämlich wegen Bombe und Milliardären und so weiter, hat die ein bisschen recherchiert. Und dieser Benz-Typ ist jetzt halt, ne, hatten wir am Anfang, sie hat ihn selber interviewt, der ist jetzt schon eher ein Fascho gewesen. Und deswegen war das irgendwie so eine total vage Spur. Aber ich meine, jetzt kriegt sie immer was für ihr Benzingeld und sieht da was. Und sie macht jetzt eine Story halt daraus, dass Benz tot ist und die Frau und bla und Zeug.
Mhm.
Und zu Lennarts Rettung war sie halt auch relativ früh da und hat halt alles fotografiert. Also auch, dass die Frau Benz erschossen hat. Und so kommt Lennart dann am Ende davon.
Was ein Glück.
Ja, die Bösen, also Benz Frau und Pavlov, kommen auch in den Knast.
Mhm.
Und ja, die Moral von der Geschichte, gut, dass sich der Lennart nicht seinem Zorn hingegeben hat. It's a trap.
Ja.
Das irgendwie Unbefriedigende ist, dass die Geschichte an dieser Stelle zu Ende ist.
Hä? Wir wissen nicht, wer die Atombombe geworfen hat.
Ja, es gibt noch einen Epilog, und in dem erfahren wir jetzt schon noch ein bisschen was.
Ich bin mal gespannt.
Ja, wir bekommen jetzt im Epilog sozusagen die Management Summary. Ne, wir haben ja schon am Anfang erlebt, dass in Russland das gefehlt hat. Und tatsächlich wurden diese Bomben auch im russischen Schwarzmarkt gekauft, und zwar von einer nicht näher bezeichneten islamistischen Gruppe.
Mhm.
Und eine andere Gruppe hat dann tatsächlich das in einem Van in Karlsruhe abgestellt. Bezahlt wurde das Ganze von einem russischen Oligarchen, einem Bekannten von Benz immerhin.
Die sich alle kennen. Das ist jetzt Surprise, Surprise. Natürlich kennen die sich.
Ja, aber Benz hatte damit nichts zu tun, oder zumindest kann man nichts beweisen.
Ja, aber weil du sagst, es ist ein Bekannter von dem. Klar, es sind Oligarchen, die kennen sich alle.
Ja. Ja, ja. Es wurde zwar von irgendeiner islamistischen Terrorgruppe quasi dahingestellt, aber auch wenn die Planung Jahre gedauert hat, es wurde von denen nicht eigentlich selbst angestoßen. Die wurden dafür bezahlt, das zu tun. Ne? Gab viele Interessen. Nicht zu vernachlässigen ist halt das, was auch Benz gemacht hat, nämlich alle möglichen Short-Geschäfte.
Mhm.
Ne? Man kann sich vorstellen, wenn jetzt einfach irgendwo in der westlichen Welt so eine Atombombe hochgeht, wie die Börse darauf reagiert. Und das lässt aber tatsächlich sehr viele mögliche Täter offen. Ne? Also von korrupten Politikern über die Mafia bis hin all zu sonst wem, wer da eine Interessenslage hat, alle möglichen. Kriegstreiber, wer auch immer, ne? Also wenn man dann, weiß ich nicht, so einen Anschlag irgendwo hat und dann überlegt sich jemand, ah cool, das Land da hinten ist zuständig, wir machen jetzt Krieg. Nicht, dass sowas schon mal vorgekommen wäre in der Geschichte.
Noch
dann
nie.
Ist, nein. Ich weiß doch gar nicht, wie man das anstellen müsste. Um Leute zu überzeugen, bräuchte man dann ja irgend so ein lustiges Excel-Chart oder so. Oder so eine PowerPoint-Präse, eine selbstgeklöppelte oder sowas.
Mhm.
All das ist möglich, und tatsächlich, es bleibt letztendlich ungeklärt hier in diesem Roman.
Das ist für...
Wer hier Täter ist. Also es gab diese Idee, dass es dieser eine Milliardär ist, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Es gibt am Ende noch diesen, wo der Autor fast so schreibt, oder ich habe es jetzt so aufgeschrieben, was der Autor da schreibt mit, ja, liebe Leute, was glaubt ihr eigentlich? Wir sind hier ja nicht in einem Roman, wir sind in der echten Welt. Terrorismus ist wie Krebs, das gibt's überall und man kann keinen zentralen Tumor herausschneiden. Also hört auf, in Bond-Geschichten zu denken, wo man den einen großen, fiesen Bösewicht erwischen kann.
Ja, den einen fiesen, großen Bösewicht halt richtig, aber halt schon den, der für diese eine Tat zuständig. Den gibt's ja schon. Also klar, wenn es nicht der eine macht, dann macht's halt ein anderer, aber das ist schon irgendwie ein Stretch-Take.
Damit ist jetzt übrigens wirklich rum, mehr bekommen wir nicht. Ne? Also Ende Geschichte. Wir sind jetzt also schon bei, wie wir das finden. Und genau dieses Ende war es, was diese eigentlich sonst semi-herausstechende Geschichte mich dazu gebracht hat, mitzubringen. Weil ich das schon irgendwie geil finde. Ne? Du machst so eine Agentengeschichte auf und dann sagst du halt einfach am Ende, I don't know, könnten halt viele Leute gewesen sein.
Ja, weiß nicht. Dafür ist halt einfach auch der Rest zu dünn. Also,
ja, wir kriegen es halt, also wir haben ja halt im Prinzip, also wir haben ein schockierendes Ereignis. Und dann verfolgen wir halt irgendwem, ne? Also das ist Lennart, der Detektiv, und Falla, die Reporterin ist. Es hätte genauso gut Stefan, der Hausmeister, und Susanne, die Managerin sein können.
Richtig, aber dafür fallen die ja schon in ziemlich große Storys rein, ne? Also, dass sie dann in einen verwickelt wird, in irgendwie die Fehde der Gattin, die mit ihrem Liebhaber versucht, irgendwie das Vermögen des Ehemannes zu kriegen oder so. Auch nicht so ganz alltäglich.
Stimmt.
Also irgendwie so völlig random, wo wir wieder dabei sind, das ist jetzt ein Kansas City Shuffle gewesen.
Mhm.
Aber dann einfach am Ende zu sagen, wir lösen es gar nicht auf. Also Ich meine, ich fände es okay, du sagst, okay, wir machen ein schockierendes Ereignis und jetzt folgen wir wirklich irgendwelchen random Leuten, um rauszufinden, was gesellschaftlich passiert ist. Das macht das Buch ja ziemlich viel.
Und darum geht's eigentlich auch.
Und das ist dann okay, aber dann lass diese Pseudo-Agenten-Geschichte dann mit irgendwie dem reichen Milliardär, der jetzt umgebracht wird von seiner Frau, blob diesen ganzen Nebenstrang so. Dann folgt wirklich einfach irgendwelchen random Leuten, die random Sachen machen. Und dann wird halt wieder ein Schuh draus, weil jetzt hast du ja doch wieder einen Protagonisten, der in, ja, so eine Story, die eigentlich schon romanwürdig ist, reinfällt. Aber dann hast du ja noch eine Prämisse, die noch viel, viel größer ist, ne? Und du löst die eine auf, die andere nicht.
Ja.
Ein bisschen witzig ist es schon. Aber dann machst du ja wirklich, dass du sagst, wir folgen jetzt Gustav, dem Gärtner.
Ja.
Wird der Theo heißen.
Was? Also muss eine Allegorie sein?
Ja, natürlich.
Alliteration, meine ich natürlich.
Klar, natürlich brauchst du eine Alliteration, weil sonst funktioniert die Nummer nicht. Die machen dann irgendwie random Kram oder erleben, was gesellschaftlich passiert ist, und dann ist es natürlich eine schönere Erzählung, als wenn du irgendwie sagst, und dann bildete sich die und die Gruppe. Das kannst du ja alles machen. Aber einfach dann am Ende zu sagen, ja, es gibt halt Terroristen, ne? Irgendwer wird schon eine Atombombe haben und die geworfen haben. Und noch wütender an der Stelle macht mich dann gar nicht, dass ich nicht weiß, wer es war, aber warum Karlsruhe?
Ja, gute Frage.
Ja, ich meine, jetzt kannst du sagen, Bundesverfassungsgericht sitzt da, jo, ist okay. Aber du hast eine Atombombe irgendwo hergeklaut.
Ja.
Ja, du hast eine. Und jetzt willst du natürlich irgendwie, wenn du halt eine Atombombe hast, den möglichst coolsten terroristischen Anschlag machen, den du machen kannst. Den wirkungsvollsten.
Ja, und das ist jetzt genau über ja das, was uns das Ende halt sagt. Das kommt auf die Interessenslage an und die ist groß. Und ich bin ja irgendwie am fasziniertesten von diesem, ich glaube, ich habe das in der vorletzten Folge, Deutschland-Shorten-Ansatz genannt.
Ja.
Und dann würdest du dir aber, wie du das in der, glaube ich, ersten Folge besonders schön ausgeführt hast, dann würde ich mir halt wirklich eine Stadt wie Karlsruhe aussuchen.
Warum?
Ja, weil es halt wirklich Schaden macht, mein Ziel wird erreicht, alles sackt ab und ich kann erstmal mit Shorts Gewinne machen und dann, wenn sich alle wieder beruhigt haben und alle Kurse wieder hochgehen, mache ich nochmal Gewinn, weil ich mich wieder eingekauft habe.
Aber er war es ja nicht,
niemand,
ne?
Und
also es war ja...
Ja, aber vielleicht jemand wie er. Und er wusste offensichtlich Bescheid.
Ja, aber...
Und dann würde ich mir halt genauso eine Stadt wie Karlsruhe aussuchen, also etwas, was das schon wehtut, aber was halt dann, wie du es so schön gesagt hast, doch
was
irgendwie keiner
von ist. Was tut denn in Karlsruhe weh?
100.000 Tote tun immer weh, egal wo sie sind, selbst in Karlsruhe.
So viele sind da gestorben.
Ja, wird nicht genau ausgefügt, aber so in der Größenordnung.
Ja, aber dann, ich wäre nicht bei Karlsruhe, einfach auf keinen Fall.
Welche Stadt würdest du denn wegnuken?
Ja, selbst wenn ich irgendwas shorte, würde ich irgendeine zentrale Stadt wegnuken, die dann auch irgendwie die Lage in der Region destabilisiert. London, Paris, Rom, New York, die Klassiker eben. Also dann hast du halt wirklich irgendwie, nee, aber dann hast du halt wirklich irgendwie Chaos, ne? Warum ist jetzt Karlsruhe weg? Du hast deine 100.000 Toten. Tragisch, dramatisch, aber dann jetzt geopolitisch erstmal nicht relevant. Dann hast du halt irgendwie einen Börsencrash, weil erstmal irgendwie Panik ist. Danach merkt man, oh, es gab nur eine Atombombe. Der Drops ist halt erstmal jetzt gelutscht und dann geht's halt wieder schnell hoch. Wenn du dir überlegst, du nukst halt London weg, da passieren halt ein paar mehr Sachen als, kannst auch Berlin nehmen, ne, wenn du das möchtest, oder Frankfurt, wenn du in Deutschland bleiben willst.
Ja.
Also jede deutsche Stadt ist bedeutsamer. Ah, fuck.
Okay. I see. Ja, okay. Also mal abgesehen davon, dass du mit dem Ende nicht happy bist, was frustrierend ist und die Wahl des Ortes, die dich in utterly despair wirft. Wie fandest du denn sonst die Geschichte und hattest du ein bisschen Spaß?
Also ein bisschen Spaß, ja, haben wir oft, auch wenn, also selbst wenn die Geschichte das nicht hergibt, haben wir Spaß. das spricht ja auch dafür. Naja, ich finde es, ich will es mögen, aber es ist mir zu random. Mhm.
Ja,
also es ist so von allem ein bisschen was und dann mache ich aber trotzdem nichts richtig. Also auch dieses, vielleicht ist es auch so ein bisschen jetzt, weil das Buch 20 Jahre alt ist, ist diese ganze gesellschaftliche Entwicklung ist halt so ein bisschen so, ja, klar läuft das so, no shit.
We have been there, we have done that, ja.
Ja, da hast du jetzt nichts Neues gemacht. Also vielleicht einfach an der Stelle dann auch ein bisschen schlecht gealtert. Aber halt so dieses Prinzip, ich mach ein bisschen irgendwie Agentending, ein bisschen Detektivroman, ein bisschen von dem, ein bisschen von jenem und sprinkle so alles rein, aber zieh nichts komplett durch. Ach ja, hier noch ein bisschen Gesellschaftskritik und dann hier noch ein bisschen Glaskugel und ja, so Vorhersagending. Ja, da haben wir auch so unseren Lieblingsautor, der ja auch immer so Zukunftsvorhersagen macht, so paar Elemente aus Blackout reingepackt, so was passiert in irgendwie so Katastrophenszenarien. Also du kannst da viel mitmachen mit dem Szenario, ne? Irgendwie Atombombe geht irgendwo hoch. Die fängt ja alle an. Also ich glaube, jede Option, die du hast, an Roman, den du schreiben kannst, in der Situation, in der du sagst, okay, Prämisse ist, es wird eine sowjetische Atombombe geklaut und die explodiert, fängt dir alles an, was du anfangen kannst und führt nichts davon zu Ende.
Ja, ich verstehe, wo der Eindruck herkommt, ja.
Ja.
Mir geht es ein bisschen anders. Ich habe diese Geschichte schon sehr, sehr lange auf Halde. Ich habe die irgendwie, weiß ich nicht, im April letzten Jahres oder so vorbereitet. Mhm. Und immer, wenn ich an diese Geschichte gedacht habe, hatte ich so dieses Gefühl eines viel zu langsamen Verkehrsunfalls, den ich so mit gespreizten Fingern angucke, eigentlich nicht sehen will, aber auch nicht weggucken kann. Das ist so mein Gefühl zu dieser Geschichte, weil genau das ist, was du gerade gesagt hast, diese gesellschaftliche Entwicklung und irgendwie das sozusagen auch Verrohung und Gewaltausbrüche und generelle Spaltung der Gesellschaft, das etwas ist, was super plausibel ist, weil wir es ja schon erleben. Und deswegen habe ich immer gesagt, immer, sobald ich eine andere Geschichte fertig hätte, gesagt, okay, die schiebe ich in der Priorität wieder nach hinten. Weil es, wie gesagt, es hat für mich so ein bisschen eine Faszination, also dieser ganze Ansatz. Es ist aber wirklich dieser Ansatz und du hast völlig recht, dass der Autor irgendwie nichts zu Ende bringt. Also dafür, dass der Fokus schon eher, auch wenn ich das jetzt in meiner Erzählung vielleicht ein bisschen anders da gemacht habe, also im Buch liegt der Fokus ganz klar auf dieser gesellschaftlichen Seite, weniger auf der Ereignisseite. Das erzählt sich nur schwieriger nach. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, es eher auf der Ereignisebene spielen zu lassen. Aber das ist halt tatsächlich auch, warum ich sie ursprünglich ausgewählt habe und dieses völlig random Ende mit, I don't know, ist halt so ein, mal wieder so ein Abweichungsmoment, der für mich ganz oft der Ausschlag ist, warum ich was mitbringe.
Ja, aber wie das Ding jetzt cool werden könnte, wäre ja jetzt, also könnte es ja jetzt, wäre jetzt ein bisschen ein anderes Buch, aber es wäre besser einfach. Du fokussierst dich jetzt von mir aus auf diese Liebschaftsfehde, Milliardär-Ding, Lennart, der da irgendwie mit reingezogen wird. Ne? Also auf diesen Plot. Ja. Der Plot ist ja eigentlich gar nicht schlecht.
Ja.
Und setzt den in diese Welt rein, in der diese Atombombe in Karlsruhe hochgegangen ist. Aber machst halt nicht die ersten 200 Seiten, in denen du erklärst, da wird eine Atombombe geklaut, jetzt explodiert das, blablabla, sondern du setzt einfach die Prämisse, okay, wir sind im Jahr 2012, keine Ahnung, wann das der Hauptteil spielt. Vor 5 Jahren wurde irgendwie Karlsruhe weggebombt und wir leben halt jetzt in dieser Welt.
Ja.
Und dann kannst du ja über viele Begegnungen, die stattfinden, deinen gesellschaftlichen Teil abarbeiten, ne? Weil er trifft dann auf die Glatzköpfe mit ihren Bomberjacken und hat da irgendwelche Auseinandersetzungen. Das kannst du ja alles so in Alltagsgeschichten verpacken und machst dann diese Detektivgeschichte on the side mit diesen Charakteren. Und dann wird es eine runde Sache.
Ja,
dann brauchst du auch nicht aufklären, wer diese Atombombe geworfen hat. Das interessiert nicht. Es ist halt nicht so eine. Also es ist natürlich irgendwie cool, wenn man mal eine falsche Fährte irgendwo legt. Wenn eigentlich die falsche Fährte dein Hauptteil ist, schwierig.
Na, es hätte jetzt irgendwie Pavlov sein müssen, der mit den Mitteln von Benz irgendwie diese Atombombe gelegt hätte, ne? Dann wäre irgendwie ein True draus
geworden. Oder irgendjemand, irgendjemand anders, ne? Aber also es muss schon jemand sein, der in der Geschichte vorkam. Ich hasse das. Ich hasse das unfassbar. Das machen Krimis auch super häufig.
Ja, das ist irgend so ein random Dude war. Ja.
Genau, der auch noch nie vorher aufgetaucht ist. Habe ich letztens dann einen Krimi gesehen und dann, ich erinnere mich nicht mehr an den Titel, und war dann auch Riesenfall, ne? Und dann hast du, natürlich verdächtigt man erst den Ex-Freund. Aber dann stellt sich raus, nein, der ist es dann doch nicht. Dann verdächtigt man irgendwie, keine Ahnung, den Pfarrer. Dann ist der verdächtig, dann ist der verdächtig. Dann ist es halt wieder der Ex-Freund, der verdächtig ist. Also ne, du hast halt so super viele Verdächtige und ist ja auch cool, dass dann das irgendwie gewechselt wird. Und am Ende stellt sich raus, es war irgendein komischer Freak, der vorher noch nie aufgetaucht ist.
Genau.
Den du noch nie gesehen hast und zufällig durch irgendeine Spur findest du den, der war es. Super unbefriedigend. Deswegen ne, dann irgendwie zu sagen, am Ende, es war jetzt die Gruppe, die Terrorgruppe XY, von der wir vorher noch nie was gehört haben, wäre jetzt auch nicht cool. Aber ja, ne, irgendwie Pavlov war es mit Bens Mitteln oder I don't know, ne, kannst du da irgendwie sonst noch jemanden reinzaubern? Du musst irgendwie eine Chance haben, dass du, wenn aufgelöst wird, wer es war, dass du sagst, ha, ich wusste es.
Ja, das stimmt.
Wenn du das nicht hast, dann ist es doof.
Gut, dann mit dieser furchtbaren Enttäuschung.
Ja, was heißt furchtbar? Das hängst jetzt 7 Level zu hoch auf.
Ich wollte nur abmoderieren.
Ja, aber dann, es muss ja auf jeden Fall, also es ist jetzt keine, ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gelesen, ich glaube, ich hätte es zu Ende gelesen und mich dann irgendwie ein bisschen Naja, es ist, also ich glaube halt, die Hauptschwäche des Buches ist, dass du am Ende halt kein rundes Ding draus kriegst. So, das ist halt die Kritik. Die anderen Sachen, cool. Also auch irgendwie eine coole Prämisse, cooles Setting. Eventuell sind wir halt zu spät dran, als dass es wirklich zündet. Also da fehlt die, also gerade wenn es um die gesellschaftlichen Themen geht, fehlt da natürlich die, für mich, die jetzt Kenntnis der Zeit, in der er das halt geschrieben hat. Welches Jahr war das nochmal?
2009.
Dass du jetzt sagst, weißt du, wie wurde das dann wahrgenommen? War das dann irgendwie eine riesen Diskussion, die stattgefunden hat, zu sagen, hey, das ist irgendwie,
da sind wir halt, also
zeigt Gefahren auf, wo wir hinkommen können.
Ich habe das halt zuerst gelesen, frag mich mal das Jahr, das muss so 12, 13 gewesen sein, als wir so das erste Mal diese besorgten Bürgerproteste hatten. Das war ja definitiv nach 10, ne? Irgendwie, weiß nicht, 11, 12 oder so, glaube ich. Hier Pegida und der ganze Scheiß, ne? Und
war genau, die nicht erst nach 15?
Nee, das war vor 15. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor 15 war.
Ja.
Und ich habe das aber genau das erste Mal gelesen, als das gerade so der Fall war. Und da hat es auf mich halt super Eindruck gemacht. Ich mir dachte, ja, genau so. Also wir haben den Atomanschlag nicht, aber das erklärt genau das, was ich da gerade sehe.
Geht ja dann darum, ne, in so diesen Büchern, die dann irgendwie so eine Zukunftsprojektion machen wollen, dann klar kannst du sagen, wir sind im Jahr 2070, hier Pegida ging weiter und blub, blub, blub. Oder du machst halt einen Katalysator rein, ne? Und eine Atombombe, die irgendwo explodiert, beschleunigt ja solche Prozesse ungemein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann in dem Fall, wenn das dann so in der Zeit, als es halt hochaktuell oder als es erschienen war, in so eine Aktualität noch reingetroffen hat, dann nochmal ein extra Sternchen dafür.
Ja, das sind
zündet dann halt 20 Jahre später nicht so richtig, ne?
Ja, genau. Und du hast halt so Sachen, die ich halt super cool fand, war so dieses, ja, und wir tragen jetzt alle Klatze aus Solidarität mit den Strahlenopfern. Und wir sind jetzt wütend auf irgendwen, und weil wir halt nicht wissen, auf wen, sind wir halt auf Ausländer wütend, weil das machen wir immer so. Und dann hast du auf einmal Klatzen, die überall Ausländer jagen.
Ja,
das ist ein super starkes Bild.
Auch,
ne?
Auch ein funny Move. Ja, nee, also scheinbar dann in dem Punkt dann einfach nur ein bisschen medium gut gealtert vielleicht.
Ja.
Ja, also mit dieser doch nicht so enttäuschenden
Enttäuschung.
Geschichte, wie du es da, Enttäuschung, die du es darstellen wolltest. Haben wir mal was Positives? Wir schlagen immer so rein, ne? Auch wenn die Sachen cool sind. Dann wird nur gesagt so, ja, fand ich cool, aber paff, 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 paff.
Ja, genau. Gute deutsche Manöverkritik.
Genau.
Outstanding Leistung. Hier die 70 Mängel, die uns noch aufgefallen sind.
Es sind halt nur Kleinigkeiten, aber nehme ich mir vielleicht vor, das nächste Mal bei der nächsten Manöverkritik vielleicht auch mehr Zeit mit den guten Sachen zu verbringen.
Man kennt das ja auch aus Arbeitszusammenhang, wenn dann mal, ja, gib mir mal Feedback auf meine Leistung XY. Ja, war super. Und dann die Reaktion desjenigen, der das Feedback kriegt, ja, okay, aber jetzt mal das echte Feedback.
Ja, ich finde, ja, gerade im Arbeitsumfeld, ne, also wenn ich jetzt jemanden frage, wie zufrieden bist du mit meiner Leistung? Wenn der jetzt zufrieden ist, also da, wo es super ist, dann brauchst du ja nicht mehr sagen als super, weil ja keine Veränderung gefordert wird. Also dann weißt du ja einfach, ja, mach so weiter. Mach genau das, was du, also kannst ja jetzt irgendwie, dann hast du Kategorien und dann ist die Kategorie, weiß nicht, Zuverlässigkeit. Ja, mach mach so weiter. Irgendwie Fachlichkeit X, ja, mach das genauso weiter. Und interessant wird es ja dann, wo es nicht super ist, wo es vielleicht nur gut ist, weil dann hast du ja Ideen oder Begründungen, die ja Veränderung anstoßen können. Und ich verstehe halt natürlich auch, wenn jemand irgendwie 10 Minuten lang mir erklärt, warum ich irgendwie Ding XY richtig, richtig super mache, fühlt sich schon gut an, aber hilft auch niemandem.
Und deswegen willst du ja dann das richtige Feedback haben.
Nee, also zumindest alle Feedbacks, die ich immer kriege, sind halt immer direkt schon das Richtige. Nur geht's dann auch so, wie wir dann das Buch Feedback, ne? Wir geben dann ja auch das richtige Feedback und sagen, ja, ja, das hat mir gut gefallen, das hat mir gut gefallen, das hat mir gut gefallen. Ja, war super, super, super. Und das war scheiße. Paff, 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 paff. So kenne ich nur Feedback aus der Arbeitswelt. Also da habe ich das Glück, so einen Modus zu haben. Aber ich weiß, was du...
Okay, und in der Hoffnung, dass auch unsere liebe Hörigs wissen, was wir meinen, sage ich mal, wir sehen uns mit einer neuen Geschichte nächste.
Macht's gut.
Ciao.
Yay. War kurz die Folge, gell?
Ja, wir haben jetzt eine Stunde Aufnahme, da gehen 10 Minuten Pause weg. Dann schneide ich wie immer 15 bis 20 Minuten weg. Ja, wird eine 30 Minuten.
Ja, ist dann auch mal okay.